Psalmenbuch. Und das haben wir von einem überliefert, der Korach heißt, der von den Söhnen Korach stammt. Korach wie Ethan singen von der Gnade. Eigentlich dieses ganze dritte Psalmenbuch ist ein Buch der Gnade. Da geht es ums Heiligtum, um das Heilige, um das, durch das wir letztendlich sind, Gottes Gnade. Und wenn wir dieses Thema gewählt haben, dann haben wir auch einen guten Referenten gewählt. Der wird uns dieses Thema vor Augen stellen. Alles, was wir sind, alles, was jeder von uns ist, hoffentlich, kommt von daher, von dieser Gnade, von Jesus Christus, der die Quelle des Lebens ist. Das macht uns stark und es vereint uns. All meine Quellen sind in dir. Wirklich? Ja, es muss so sein. Wir müssen aus dieser Gnade leben. Und diese Gnade, wie dieser Ethan es tat, rühmen, die Gnadenerweise Gottes, rühmen von Generation zu Generation. Das heißt, du und ich, wir leben nicht für uns in unseren Gemeinden. Wir leben für die nächste Generation. Wir kommen gerade vom Jugendtag her. Da drüben sitzt der Sebastian und der Ingmar. Freut mich sehr, euch zwei zu sehen. Auf diesem Jugendtag hatten wir so ein edles Thema, das so wichtig für uns ist, nicht nur für uns, sondern für unsere ganze Jugend, die ganze Generation, der wir von den Gnadenerweisen Gottes singen wollen. Deinen Enkeln kannst du es auch sagen. Hau nicht die Flucht hinein. Das Thema des Jugendtags war, was war das Thema, Sebastian? Der König kommt, so habe ich verstanden, und er will, bitte? Für den König, ja. Wir leben für den König. Und unser König kommt. Und er will uns leben sehen, wie er es uns geschenkt hat, aus seiner ganzen Fülle leben, dass er die Quelle des Lebens ist, unser König. Das passt zusammen. Ja, ich möchte nochmal Dank sagen an den Claudio Balea, das ist hier ein Pastor in der Gemeinde, und vor allem auch an den Adrian. Adrian, wo bist du denn? Da hinten. Wir haben uns bei seinen Nachbarn kennengelernt. Und das hat der Herr verwendet, dass wir heute hier sein dürfen. In dieser Gemeinde, die ich nicht kannte und die viele von euch nicht kannten. So macht der Herr Geschichte. Ich hoffe, dass diese Konferenz auch Auswirkungen hat für unsere Gemeinden und für die Bruderschaft, auch zu euch, Adrian, in der Gemeinde. Einmal mehr. So, jetzt auch ein Dank schon vorneweg an euch beide, Edith und dein lieber Mann, wenn er nun immer so lieb ist, wie er jetzt schaut. Wir werden einiges von euch hören und wir freuen uns schon drauf, auf eure viele, viele langjährige Erfahrung in Frankreich als Missionsleiter, als Missionare, die ihr die Nase im Staub hattet und den Dienst getan habt, der getan werden muss, das Werk des Dienstes. Danke schon mal im Voraus. Und dann auch ein ganz herzliches Dankeschön an das Musikteam, habe ich so geschwollen genannt, gell? Musikteam, das uns jetzt ein erstes Stück vorspielen möchte. Der Axel Wolf aus der Gemeinde aus Kulmbach mit seinen Mitspielern. Und bitte kommt nach vorne und bringt euer Lied. Und danach werde ich noch ein paar Informationen zum Abend und zur Konferenz geben. Und dann kommt das Thema.
Ja, neben mir ist noch mein Sohn, der an der Trompete spielt. Und die Dora, die spielt Klavier. Gerhard, du nicht? Achso, bei dem nicht. Ja, dann ist noch der Gerhard, aber der spielt heute bei dem Vortragslied nicht mit, aber sonst schon.
Ich freue mich. Wir freuen uns, dass wir hier sein können. Wir sind ja in Frankreich, aber wir sind Deutschschweizer. Das habt ihr schon gemerkt. Ich hoffe, dass meine Stimme bis Sonntagmorgen durchhält. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu laut spreche. Aus Gnade bin ich, was ich bin. Ich bin überwältigt von seiner Gnade, ihr auch. Meiner Mutter lagen die Kinder sehr am Herzen. So organisierte sie Kinderbibelgruppen und verkündigte das Evangelium auch auf öffentlichen Spielplätzen in Zürich. Ich habe mich als Kind bekehrt. Später habe ich ein Ereignis erlebt. Ich war ungefähr so 16 Jahre alt in der französischen Schweiz. Meine Eltern wollten, dass ich Französisch lerne. Ich eigentlich nicht, aber ich musste es lernen. Und weit weg von zu Hause entdeckte ich, was eigentlich in meinem Herzen steckt. Vorher war ich so schön bewahrt in der Familie der Eltern. Aber weit weg habe ich entdeckt, was in mir steckt. In dieser Zeit streckte ich mich nach Jesus aus, wie noch nie. Ich brauchte Reinigung. Es war eine besondere Zeit in meinem Leben. Eben, ich habe Gnade erfahren. In dieser Zeit habe ich nochmals oder die Biografie von Hudson Taylor, die beiden Bücher, gelesen. Das hat mich sehr beeindruckt. Gott brauchte diese Biografie, um mir eine klare Schau von der Verlorenheit der Menschheit zu geben. Damals, ich war so 16 Jahre, habe ich mich Gott zum Missionsdienst geweiht. Mit 19 ging ich auf die Bibelschule Krishona. Mit 22 Jahren kam ich als Hilfsprediger oder Predigergehilfe, wie ihr wollt, nach Frankreich, eben weil ich ein bisschen Französisch konnte. Sie haben da keinen gehabt, der Französisch konnte, musste ich gehen. Wir hatten damals etwa 20 Außenstationen, ein bisschen mehr sogar. Mit 22 Jahren war ich jeden Tag dran, mich vorzubereiten und abends unterwegs, um die Botschaft von Jesus weiterzugeben. Irgendwie gab mir der Herr in diesem ersten Jahr in Frankreich eine Last für die Jugend. Mit 23 Jahren gründeten wir eine Jugendevangelisationsarbeit. Eigentlich hatte ich keine Ahnung von Missionsarbeit. Das gab es nicht in der Bibelschule, dieses Fach. Aber der Herr nimmt die Leute da, wo sie sind. So wie sie sind. Aber glücklicherweise lässt er sie nicht, wie sie sind. Er nahm mich in seine Schule. Zurückblickend kann ich sagen, dass er die richtigen Akzente in meinen Missionsdienst setzte und mich Schritt für Schritt entdecken ließ, was eigentlich so wichtig ist. Nicht nur Evangelisation, sondern Mache zu Jüngern. Ein Vermehrungsprozess. Nicht nur Evangelisation, sondern Gemeindegründungsarbeit. Nicht Einmannsystem. Ich war ans Einmannsystem, Mannorchester, der alles macht, nicht wahr? War ich gewöhnt. Er zeigte mir, wie wichtig Teamarbeit ist. Nicht nur das Elsass, sondern Frankreich. Uns gingen die Augen auf über die geistliche Not unseres Landes. Und so entdeckten wir, dass eigentlich der Herr zwei Werkzeuge brauchte, um das Evangelium vorwärts zu treiben. Das ist die Lokalgemeinde, wie auch die mobile Missionsmannschaft, die ausgesandt werden konnte, um an einem neuen Ort neu zu beginnen. Ich spreche von wir. Der Herr schenkte mir nämlich einen Timotheus. Ich wusste gar nicht, was das eigentlich ist.
Das war Daniel Herrmann, den kennt ihr vielleicht. Ist heute mein Schwager. Ich konnte, oder dein auch, ich konnte ihn begleiten und er hat sich bekehrt. Am 1. Januar 1965. Aber ich hatte keine Ahnung von Jüngerschule. Es gab noch keine Hefte für Jüngerschule. Versteht ihr? Wir haben einfach miteinander die Bibel gelesen, miteinander gegessen überhaupt. Er wohnte bei mir. Wir haben miteinander evangelisiert. Wir haben einfach alles miteinander gemacht. Manchmal miteinander gepredigt. Ich habe begonnen und er hat geendet. Und manchmal war es umgekehrt. Wir versuchten in Tat umzusetzen, was uns der Herr gezeigt hat. Das hat uns mobilisiert. Es gab Revolution in unserem Leben. Ich sage wir, denn der Herr schenkte mir eine Gattin, die nun seit 47 Jahren mein Leben und mein Dienst so reich gemacht hat. Gemeinsam erlebten wir diese wichtigen Etappen. Ich sage wir, denn langsam formte sich ein Missionsteam. Keine Ahnung von Missionsstrategie. Aber der Herr mobilisierte junge Leute und stellte sie an unsere Seite. So wurde ein Missionswerk, France pour Christ. Und das Gewaltige, der Herr sorgte für uns. Das sagt man jetzt so schnell. Vor 2010 habe ich ein bisschen Ordnung gemacht in meinem Büro, in meinen Schubladen. Da habe ich was gefunden. Die Steuererklärung von 1965. Es geht euch eigentlich nichts an. Aber ich habe gemerkt, dass ich damals rund 50 Euro pro Monat verdient habe. Und das hat damals gereicht. Da sehen wir, wie reich wir geworden sind. Aber das Gewaltige, dann haben wir geheiratet, 1, 2, 3, 4 Kinder und dann haben wir 1, 2, 3 bis 30 Mitarbeiter gekriegt und Gott sorgte für uns alle. Einfach ganz gewaltig. Aber anfangs der 70er Jahre, Entschuldigung, ich bin 71 Jahre alt, uralt, und darum, wenn ich jetzt etwas erzähle, versteht ihr, eben in den 70er Jahren, das sind verschiedene noch nicht geboren, aber in dem Anfang der 70er Jahre bin ich irgendwie in einen frommen Krampf abgerutscht. Das kann nur ein Schweizer sagen, Krampf. Aber Gott hat in seiner Souveränität zur rechten Zeit die rechten Leute auf meinen Weg gestellt. So zum Beispiel Roy Hessen. Er hat das Buch geschrieben, wir möchten Jesus sehen. Müsst ihr unbedingt lesen. Der Weg dem Lamme nach. Ich habe ihn als Redner für eine Bibelkonferenz wie diese eingeladen. Und in der Einleitung stellte ich ihn als Spezialist der Gnade vor. Da stand Roy Hessen auf und sagte, Nicola, wenn Gnade etwas Spezielles ist, dann frage ich mich, was du predigst. Tut nicht gut. Aber er hat den Nagel auf den Kopf geschlagen. Mein Leben wurde immer mehr geprägt vom du musst machen, machen, krampfen. Wir haben ja alle irgendein Verständnis von geistlichem Leben, ne? Von lebendiger Gemeinde und lebendiger Jugendarbeit. Und wir möchten das gerne so. Was, wenn es so ein bisschen in den Spuren so schwer ist und man kommt nicht raus, nicht wahr? Möchten wir gerne wieder Schwung reinbringen. Also ich wenigstens. Im Geheimen haben wir sicher da und dort Listen von Dingen, die wir tun müssen oder nicht tun sollen, um bessere Christen zu werden, um die Fülle zu erleben. Dann wollte ich eine Leiter, sie ist ein bisschen klein geraten, Aber eigentlich wollte ich eine Leiter, die bis zur Decke geht. Es gibt eine falsche Meinung, dass das Leben, die Fülle, an der Spitze der Leiter ist. Wenn du das tust und das tust und das nicht mehr tust, dann hast du es. Und so kämpft man sich. Man kämpft sich nach oben. Man krampft sich nach oben. Versteht ihr? Und was ich erfahren habe, je mehr ich in diesem eigenen, frommen Krampf drin gestanden bin, umso kleiner wurde mir Jesus. Und nicht nur das. Dieser fromme Krampf nach oben, diese fromme Leistung führt zum Stolz auf meine eigenen Errungenschaften. Führt zur Härte, zur Kritik den anderen gegenüber, die meine Liste nicht erfüllen und abhaken können. Und je länger dieser fromme Krampf gedauert hat, umso zerrissener wurde ich. Wisst ihr, entweder man fällt in eine geheuchelte Frömmigkeit, man fordert vor den anderen, was man selber nicht tut, oder man zerbricht. Ich kann dieses Leben nicht produzieren. Swindoll schreibt in seinem Buch Wachwerden für die Gnade von den Mördern der Gnade. Schockierend. Das ging mir unter die Haut. Ich musste Gott recht geben. Herr, ich war manchmal ein Mörder der Gnade. Ich wollte geistliches Leben, Erneuerung, selber produzieren, fabrizieren. Mit einer geistlichen Peitsche habe ich die Jugendarbeit vorgetrieben. Ein junger Mann hat mir gesagt, Nikola, wenn du mir nochmal vom Glück des Christen sprichst, dann springe ich dir an den Hals, nicht um mich zu umarmen, sondern, versteht ihr, an den Hals. Was verstehe ich denn eigentlich unter Krampf? Wenn ich etwas sein will, vielleicht mit verbissener Anstrengung, was ich einfach nicht bin. Oder produzieren will, wozu mir die Voraussetzungen fehlen. Leben aus Gott kann ich weder verdienen noch produzieren. Jesus ist die Quelle des Lebens. Die geistliche Fülle, das wahre Leben, finde ich nicht an dieser Leistungsleiter, an der Spitze. Ist nicht nur für eine Elite da. Die Quelle, die fließt am Fuß der Leiter und ist allen zugänglich. Es ist eigentlich jeden Tag nur einen Schritt. Nicht der Schritt nach oben, noch mehr, sondern der Schritt nach unten. Der Schritt der Ehrlichkeit vor Gott, wo ich zu meiner Armut stehe und wo ich Sünde, Sünde nenne, auch wenn man Missionar ist. In der Bibel steht, Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. So einfach. Wir machen es kompliziert. Stehst du auch in diesem frommen Kampf? Mir ist ein Wort so wichtig geworden. Das ist so ein bisschen mein Lebenszeugnis. Ich lese es in 1. Korinther Kapitel 15 von Vers 8 weg. Zuletzt aber von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Die Genfer, neue Genfer Übersetzung spricht von Fehlgeburt. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Das kann ich nicht sagen. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ich liebe ein altes Glaubenslied ganz besonders. Strom der Liebe und der Gnade. Gnade ist tatsächlich wie ein Strom. Der Strom fließt. Die Gnade erreicht uns in der Tiefe unserer Verlorenheit. Paulus bezeugt, aus Gnade bin ich, was ich bin.
Hatte Gnade zuerst gar nicht nötig.
Er war ja die aufsteigende Größe in Israel. Er hatte einige Trümpfe in der Hand, seine Abstammung, seine Zugehörigkeit zur strengsten religiösen Gruppe, die Pharisäer. Er konnte sich zeigen, denn er erfüllte das Gesetz peinlich genau. Sein Eifer für die Sache Gottes war vorbildlich. Man hat ihm sogar die Austilgung der Sekte der Christen anvertraut. Er konnte sich zeigen. Paulus, ein aufsteigender Mann, versteht ihr? Die Elite. Bis er dem begegnet ist, der heruntergestiegen ist. Den er mit ganzem Einsatz, religiösen Einsatz verfolgte. Jesus war Gott in allem gleich. Aber er verzichtete auf alle seine Vorrechte, auf Ehre, Position und Macht. Er stieg hinunter, hinunter, hinunter. Und Paulus stieg auf, auf. Der Schöpfer wurde Mensch. Der Herr über allem wurde Diener, Knecht. Gehorsam bis zum Kreuz, zum Tode am Kreuz. Aber Gott hat ihn auferweckt von den Toten, ihn zu seiner Rechten gesetzt, erhöht. Und nun ist Jesus diesem Paulus begegnet, diesem aufsteigenden Mann. Die Herrlichkeit, das Wort Herrlichkeit heißt ja Last. Die Herrlichkeit des Herrn war so gewaltig, es schlug Paulus zu Boden. Das Licht war so hell, dass er erblindete. Newton hat ja das Lied geschrieben, Amazing Grace. Der Refrain sagt, ich war blind, aber nun sehe ich. Paulus war äußerlich blind, aber innerlich begann er zu sehen. In einem Augenblick stand das Leben des Paulus, seine ganze Wertskala, im Lichte des Herrn. Seine Buchführung wurde umgekrempelt. Gewinn wurde Verlust. Plötzlich hatte Paulus nur noch rote Zahlen. Wie ist es doch entscheidend wichtig in unserem Leben, dass wir Stunden erleben, wo wir uns in seinem Licht sehen, so wie es wirklich ist. Paulus nennt sich hier in diesem Text eine Fehlgeburt, für den es keine Hoffnung mehr gibt. Fehlgeburt ist unfähig zum Leben, wird vom Körper der Mutter ausgestoßen. Stellt euch vor, er, der religiöse Führer, sah sich plötzlich unfähig zum göttlichen Leben. Schuldig, unwürdig zum Dienst. Er wollte Gott dienen und wurde zum Verfolger Jesu Christi. Zum Verfolger seiner Gemeinde. Da sehen wir, was frommer Krampf, Fanatismus auslösen kann. Aber die Gnade hat ihn in seiner Verlorenheit erreicht. Darum schreibt er, aus Gnade bin ich, was ich bin. In all seinen Briefen steht dieses Wort Gnade. Ja? Der Bruder hat gesagt, in der ganzen Bibel. Zwar. Ich habe mir dann in einer meiner französischen Bibel das Wort Gnade immer im Rand mit einem roten G angeschrieben. Macht das mal. Ihr begegnet diesem Wort überall. Gnade erbarmt sich nicht der Guten, damit sie noch besser werden, noch größer von sich denken können. I'm okay. Gnade greift da ein, wo ein Mensch seine Sünde erkennt, bekennt, zerbricht und sich Jesus anvertraut. Hast du das erlebt? Dieses geistliche Prinzip gilt nicht nur für den Tag unserer Bekehrung. Dieses geistliche Prinzip gilt für jeden Tag meines Lebens. Nicht wahr? Bäche füllen immer tiefer gelegene Orte aus. So auch der Gnadenstrom, der geht nicht nach oben. Der fließt immer nach unten. Kein Ort ist ihm zu tief. Keiner. Und wir denken, ach Herr, für dich ist das zu schlimm. Kein Ort ist zu tief. Nicht die Größe meiner Schuld, nicht die Tiefe meiner Verlorenheit ist ein Problem für seine Gnade, sondern mein Widerstand, dazu zu stehen. Darum brechen viele nicht zum Leben hindurch. Gleich wie tief der Abgrund meiner Sünde ist, wenn ich vor Gott stehe, dazu stehe, wahr werde, wird das Hindernis weggenommen. Und dann kann der Strom der Gnade mich erreichen. Paulus ist von seiner geistlichen Leiter heruntergestiegen. Versteht ihr? Er wurde ein Kandidat der Gnade. Was ist die Konsequenz der Gnade in seinem Leben? In deinem Leben? Der Verfolger trägt den Namen Jesu vor die Nationen und leidet für ihn. Der Verfolger der Gemeinde wird Gemeindebauer. Aber das Entscheidendste, Paulus wurde von der Gnade erreicht und lebte tagtäglich aus dieser Gnade. Gnade ist das Schlüsselwort seines Lebens, also nichts Spezielles. Man könnte doch meinen, ich bin jetzt 71 Jahre alt, je älter man wird, umso weniger braucht man Gnade. Man hat es langsam im Griff, oder? Ihr Eltern, Geschwister, wie ist es also bei euch? Ein älterer Seelsorger sagte mir, Nicola, je älter ich werde, umso mehr entdecke ich die Tiefe des Abgrundes meiner Sünde und die Fülle seiner Gnade. Und nicht, weil er ein Doppelleben spielte. Und das bezeugt auch Paulus gerade. Er sagt, Kapitel 15, Vers 9, ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgte. Im Epheserbrief der später geschrieben wurde. Das war so ein Rundbrief, der an alle Gemeinden gerichtet war, schreibt er, ich bin der Allergeringste unter den Heiligen. Und am Ende seines Lebens, gegen das Ende seines Lebens, schreibt er im ersten Timotheusbrief, ich bin der Erste der Sünder. Er sieht sich als der Vorderste der Kolonne, der Sünder, der Schlimmste. Das ist nicht ein frommes Geschwätz. Er führte auch kein Doppelleben. Aber unter der Wirkung des Heiligen Geistes wurde er sensibel für das, was eine Sünde ist. Frage, wer muss sich mehr Buße tun? Ein frisch Bekehrter oder ein alter Fuchs? Also ein alter Fuchs, ein alter Christ. Bei der Bekehrung sieht man so die groben Dinge, versteht ihr? Und du Buße darüber, ja. Aber wenn du so ein alter, jünger Jesu bist, dann kann das Licht in alle Dinge deines Lebens hineinwirken. Du siehst deine Ambitionen, du siehst deine Reaktionen, du siehst immer wieder der Charakter und so weiter. Hat die Gnade sie erreicht? Gnade reicht uns in unserer Verlorenheit. Das Zweite, was ich heute Abend sage, Gnade stellt auf. Sie gibt Paulus eine neue Identität. In Christus. Als sich seine Augen öffneten und er seine ganze Unzulänglichkeit sah, seine eigene Gerechtigkeit, die ein beflecktes Kleid wurde, wie es in Jesaja 64 steht, konnte er sich nur noch in die Gerechtigkeit Jesu flüchten. Eine französische Übertragung sagt, Philipper 3,9, ich habe nun keine persönliche Gerechtigkeit mehr aufgrund meiner eigenen Anstrengungen. Wenn ich gerecht bin in den Augen Gottes, dann darum, weil ich mein ganzes Vertrauen in Jesus Christus setze. Die Gerechtigkeit, die Gott gibt, entsteht aus dem Glauben und stützt sich auf ihn. Ein Leben ohne Krampf. Ich brauche mir diese Gerechtigkeit nicht mehr zu erkämpfen. Sie ist mir geschenkt. Ein für alle Mal bist du gerecht. Weil mein Leben so stark vom religiösen Krampf markiert war und immer dieses Leistungsdenken, muss ich immer wieder wachen und nicht in diese alte Tendenz wieder abzurutschen. Kurz bevor meine Mutter gestorben ist, haben wir sie nochmals besucht. Und dann sagte sie mir, bis auf Sterbebett bin ich angefochten, habe ich genug getan. Und plötzlich ist sie zur Ruhe eingegangen. Als sie sich neu ihrer geistlichen Identität bewusst wurde, sie sagte, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit kann ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. In Christus seiner Gerechtigkeit geworden. Jesu Gerechtigkeit gilt mir, dir. Niemals mehr wird Gott uns anders anschauen als durch die Gerechtigkeit Jesu Christi. Wie könnt ihr das wissen? Spürt ihr das? Ach, heute Morgen, Herr, bei diesem Sonnenschein. Was, diese wunderbare Gerechtigkeit. Ich spüre es nicht immer, du auch nicht, hä? In Römer 4 steht, Jesus wurde um unserer Sünde willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt. mein Beweis, nicht meine Gefühle, die Auferstehung Jesu. In der Bibel MacArthur steht eine Anmerkung: Die Auferstehung beweist, dass Gott das Opfer seines Sohnes angenommen hat. Damit kann er gerecht sein und doch den Gottlosen rechtfertigen. Sein Blut floss für mich. Das ist nicht Sache des Gefühls, sondern geschichtliche Tatsache. Hast du diese Ruhe? Aus Gnaden bin ich, was ich bin. Er gibt ihm nicht nur eine neue Identität, er gibt ihm eine neue Lebensqualität. Christus in mir. Also ich in Christus, neue Identität. Christus in mir, neue Lebensqualität. Das begegnet dir auch überall in seinen Briefen. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist wahr für jeden, der Jesus angenommen hat. Er ist der Weinstock, du die Rebe. Ich habe gemerkt, dass ich manchmal meinte, dass ich nach so vielen Jahren jetzt doch langsam auch Weinstock werden sollte. Ja? Langsam, versteht ihr? Da gibt's nichts. Um Trauben zu tragen, muss ich an ihm mich halten. Das ist alles. Nehmen ein anderes Beispiel. Ihr habt Durst, macht euch einen Tee, kocht heißes Wasser. Dann habt ihr so ein Säcklein oder Beutelchen oder wie ihr das so schön nennt in Deutschland. Ja. Und dann wartet ihr vor der Tasse Tee, dem heißen Wasser, bis das endlich Tee wird. Da kannst du lang warten. Die Kraft liegt im Säcklein. Hä? Ist eigentlich einfach. Ein schwaches Bild. Aber mir ist das so wichtig geworden. Ich kann sagen, das Leben, die Qualitäten, die Gott gefallen, sind nicht in mir. Sind nur in Jesus. Ich in mir bin schrecklich arm. Aber das disqualifiziert mich nicht. Ich bin ja nicht Weinstock. Ich bin dazu berufen, mich an Jesus zu halten. Und meine Quellen sind in ihm. Darum ist es für mich so wichtig, dass mein tägliches Leben davon geprägt ist, dass meine Gemeinschaft mit ihm intakt ist. Aus Gnade bin ich, was ich bin. Neue Identität, neue Lebensqualität, noch etwas. Sie gibt uns eine lebendige Hoffnung. Aus Gnade bin ich, was ich bin. Christus in uns, schreibt Paulus im Kolosserbrief, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir leben heute ja nur einen Vorgeschmack vom Besten, das noch kommt. Aber wer nicht an der Gnade angeschlossen ist, ist sich der Hoffnung da gar nicht sicher. Meine Zukunft ist total mit Jesus verbunden. Er hat mich ein für Mal errettet aus meiner Verlorenheit, befreit von der Strafe der Sünde. Ein für alle Mal. Da kommt er nicht mehr zurück. Aber in meinem Alltagsleben muss er mich Tag für Tag von der Herrschaft meines rebellischen Ichs befreien. Versteht ihr? Und das ist noch nicht fertig. Bis zum letzten Atemzug haben wir damit zu tun. Aber wenn Jesus wiederkommt, gibt es keine Spur von Sünde mehr in unserem Leben. Wir kriegen einen neuen Leib. Wir werden ihm ähnlich sein. Wunderbar. Aus Gnade bin ich, was ich bin. Neue Identität in Christus. Neue Lebensqualität. Christus in mir. neue Hoffnung. Ich weiß, wohin es geht. Und noch etwas. Da steht ein wunderbarer Vers in Titus, Kapitel 2, Vers 11. Ich bin im falschen Buch. Denn es ist erschienen die heilbringende Gnade Gottes allen Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und weltlichen Lüsten und besonnen, gerecht und gottselig leben in dieser Welt und warten auf die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, auf dass er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das fleißig wäre zu guten Werken. Gnade erzieht. Es steht da und nimmt uns in Zucht. Weil Gott mein Vater geworden ist, nimmt er sich nun meiner auch wirklich an. Das erinnert mich wieder an den Strom der Gnade, der Liebe und der Gnade. Hesekiel hat ihn beschrieben, die Offenbarung auch. Der Strom kommt aus dem Heiligtum. Und überall, wo dieser Strom hinfließt, was geschieht? Wird das Kranke gesund. Das Leben bricht wieder auf. Was die Sünde kaputt gemacht hat, macht die Gnade wieder her, stellt die Gnade wieder her. Gnade erzieht. Darum kann Paulus sagen, aus Gnade bin ich, was ich bin. Es hat mich erzogen. Er erzieht mich. Sein Ziel ist nämlich was? Dass wir alle Jesus Christus ähnlich werden. Und der Herr wird sein Ziel auch mit dir und mit mir erreichen. Er wird das angefangene Werk nicht aufgeben. Ihm geht es darum, dass ich wie Jesus von ganzem Herzen Nein sage zu allem, was Gott nicht ehrt, wozu Jesus Nein gesagt hat. Habt ihr gemerkt, manchmal ist unser Nein so oberflächlich. Wir sagen Nein, eigentlich Nein, aber ich möchte gerne. Im Versteckten suchen wir es trotzdem. Des Herrn Erziehungswege führen uns dann dazu, dass wir diese falschen Haltungen Sünde nennen und uns von Herzen davon abkehren. Aber er möchte nicht nur, dass wir Nein sagen von ganzem Herzen, sondern dass wir Ja sagen zu all dem, was Gottes Zustimmung hat. Jesus sagte, dass er gekommen ist, den Willen des Vaters zu tun. Das heißt nun nicht, dass wir so komische Kauze werden sollen. Jesus war nicht komisch. Er war in der Welt, aber nicht von der Welt. Er hasste die Sünde, er liebte den Sünder. Das ist manchmal so schwer. Wer von Gott, der Gnade, erzogen wird, steht hier, beginnt zu suchen, was weise ist. Die Abhängigkeit von Jesus hat Paulus zufrieden gemacht. Er konnte mit wenig leben und in der Fülle. Er brauchte nicht immer mehr. Wer vom Gott der Gnade erzogen wird, trachtet nach dem, was recht ist, weil er weiß um die Leidensstunden in unserem Leben, wo wir nicht getan haben, nicht gewählt haben, was er wollte. Heute ging es ihm um ein reines Gewissen zu haben vor Gott und den Menschen. Wer von Gott der Gnade erzogen wird, sucht, was den Herrn ehrt. Bitte gibt es ein größeres Glück als dass man sagen kann, hier stehe ich im Zentrum seines Willens. Wow! Und Gott verfolgt in allem immer wieder dieses Ziel. Jesaja sagt, seine Gnade wird nie von mir weichen. Er braucht alle Umstände. Ich werde morgen darüber auch sprechen, in einem Thema. Er braucht alle meine Umstände, Personen, die er auf meinen Weg stellt, die mir auf den Wecker gehen. Er braucht all das, um sein Ziel zu erreichen, dass ich Jesus ähnlicher werde. Aber die erziehende Gnade hat zwei Seiten. Das ist nicht automatisch. Die erste Seite, der Herr erzieht mich. Er wirkt an mir, an meinen Aktionen, Reaktionen und so weiter. Aber die zweite Seite ist meine Verantwortung. Will ich mich denn eigentlich erziehen lassen? Bin ich bereit? Der Herr hat mir seinen Geist gegeben. Er ist mein Trainer, mein Erzieher. Und der Heilige Geist braucht zwei Mittel, um mich zu erziehen. Das erste ist sein Wort. Er hat es inspiriert. Er spricht zu mir, währenddem du liest, wow, plötzlich hast du gefühlt, vorhin falsch geredet. Aber was nützt dieses Wort, wenn du es nicht liest? Wenn das Wort immer weniger Platz in unseren Gemeinden hat, dann bleiben Christen in den Kinderschuhen stecken. Und werden nie erwachsen. Und das zweite Mittel sind eben die Umstände unseres Lebens. Manchmal fragen wir uns, was will der Herr, was soll ich tun in diesen Situationen? Aber sehr oft fragen wir ja nicht. Sehr oft reagieren wir und reagieren wir falsch, handeln falsch. Dann zieht der Heilige Geist uns am Ärmel. Roy Jessen hat gesagt, der Heilige Geist ist wie der Schiedsrichter in meinem Fußballspiel. Wenn gefehlt wurde, pfeift er. Da kannst du noch 10 Tore schießen, das zählt nicht mehr. Es braucht Freistoß. Und dann kann man wieder weiter. Frage: Bin ich bereit, ihm die aufgedeckten Sünden, Reaktionen, Bitterkeiten als Sünde zu bringen. Überall, wo Menschen vor dem Herrn zu ihrer Sünde stehen, kann er sie davon reinigen. Und langsam wird das Wesen Jesu sich in uns entwickeln. Gordon MacDonald, nicht William Gordon, hat geschrieben, das erste Anzeichen für Reife ist die Fähigkeit, mangelhaftes Verhalten zu erkennen und zuzugeben. Aber ist das nicht gerade unser größtes Problem? Wir werden es morgen Abend behandeln, im Eheabend, das ist unbedingt wichtig, aber der schwerste Satz in unserer Ehe, ich habe meine Frau lieb, 47 Jahre schon, ne? Also schon vorher lieb gehabt. Aber der schwerste Satz in der Ehe ist, ich habe gefehlt. Versteht ihr, da brauchen wir da so lange Erklärungen. Ne? Ja, ich war heute Morgen nicht so, ja, schlecht geschlafen diese Nacht und so, ne? Das war. Ja, meine Großmutter war auch schon ein bisschen so in diesen Reaktionen. Das ist so meine Tendenz. He? Versteht ihr? Ihr nicht, aber wir. Wann haben wir zum letzten Mal Ja gesagt? Wann ist das in der Ehe vorgekommen? In der Familie. Ich musste meinem Sohn sagen, den ich hart gestraft habe, weil ich dachte, er war's. Aber er war es nicht. Habe den Falschen erwischt. Er hat mir dann für meinen 60. Geburtstag, glaube ich, war es, hat er eine Anmerkung ins goldene Buch geschrieben. Vater, erinnerst du dich daran? An was? Du hast mich hart gestraft. Ich war es nicht. Aber du bist wieder ins Zimmer zurückgekommen und hast mich um Vergebung gebeten. Und das hat mich ermutigt. Wir müssen ja nicht den anderen den Eindruck geben, wir haben es im Griff. Wir sind in der Schulung, in der Erziehung des Herrn. Aber Gott der Gnade hat Zeit. Wir haben keine Zeit. Wir möchten, dass dieses Ziel, Jesus ähnlich zu sein, heute Abend am 8. oder 7., ich weiß gar nicht, erreicht wird. Am Schluss machen wir ein Hingabegebet. Herr, und jetzt gebe ich mich dir hin und mach du alles anders, dass ich dir ähnlich werde. Wäre schön. Mose war überzeugt, dass der Herr ihn zur Befreiung Israels einsetzen wollte. Er begann es in eigener Kraft, hat dann Ägypter umgebracht, kam dann für 40 Jahre in die Wüste. Und als er dann begann, das Volk zu führen, da hat er es mit Rebellen zu tun. 4. Mose 12 steht, aber Mose war ein sehr demütiger Mann, Mensch. Französisch steht, ein sehr geduldiger Mensch. Mehr als alle Menschen auf Erden. Wie viele Jahre hat es gebraucht? Darum können wir alle unsere Lebensabschnitte vom Ziel der Gnade aus besser verstehen. Ein Missionar, der Wycliffe, arbeitet in einem Stamm und fand einfach das Wort für Hoffnung nicht. Nicht einfach. An einem Tag wurde sein Sohn krank und ist gestorben. Hat eine Kiste verfertigt und ihn begraben. Und ging wieder an seine Arbeit, Übersetzungsarbeit. Da kamen die Schwarzen und haben gesagt, nicht wahr, du bleibst, weil du hinter den Horizont siehst. Und er hat das Wort für Hoffnung gefunden. Er hat hinter den Horizont gesehen. Das Ziel, das hilft uns, unsere Schwierigkeiten, Prüfungen zu verstehen. Das Ziel. Zeit ist schon fast vorbei, oder? Winkst du mir ab? Kann ich noch? Gut. Aus Gnade bin ich, was ich bin. Gnade befreit zum Dienst. Hier steht, 1. Korinther 15, 10. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. So seine Gnade an mir ist nicht vergeblich, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. In unseren Gemeinden redet man viel von Gnade. Aber mir scheint, dass viele die Gnade nicht zum Dienst befreit haben. Ich nenne das die aufgehaltene Gnade. Vor Jahren waren wir am Stausee der Grand Dixence im Wallis in der Schweiz. Staumauer, 284 Meter. Oben an der Krone, 700 Meter Breite. Das Wasser von 35 Gletschern wird gesammelt. 400 Millionen Kubikmeter Wasser in diesem See. Steht geschrieben, habe ich nicht gemessen. Jetzt, was für ein schwaches Bild für die Fülle der Gnade. Versteht ihr? Jetzt erfinde ich etwas. Unten an der Mauer, ganz unten, hat es einen Hahn, Wasserhahn. Ah. Die ganze Fülle ist hier zugänglich. Da kommst du mit deinem Wassereimer und machst unter den Wasserhahn und wartest. Kommt nichts. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, ein Problem mit der Leitung. Sie haben vergessen anzuschließen. Die Fülle ist da, aber nicht angeschlossen. Oder irgendwo so ein Zapfen drin. Ne? Dreck drin, kommt nichts raus. Bist du angeschlossen? Oder gibt es einen Zapfen in deiner Leitung? Hol den Zapfen raus, damit die Fülle fließen kann. Oder da gibt es ein zweites Problem. Der Wasserhahn ist verschlossen. Die ganze Fülle von 400 Millionen Kubikmeter ist da. Aber der Hahn ist zu. Mach den Hahn zu, auf. Mach den Hahn auf aus Dankbarkeit für die Gnade. Mach den Hahn auf aus Solidarität zu denen, die die Gnade noch nicht erfahren haben. Mach den Hahn auf aus Verantwortung. Leben, dienen ohne Krampf. Wenn ich mich ständig täglich reinigen lasse, dann kommt wieder Freude in mein Leben, in mein Dienen hinein. Versteht ihr? Dann wird Dienen Leidenschaft. Bleibe nicht bei deinem Versagen stehen. Wer durch das Blut Jesu gereinigt wurde, kann dienen in der Kraft des Heiligen Geistes. Hat dich die Gnade befreit zum Dienen? Und jetzt komme ich zum Schluss. Gnade befähigt zum Dienst. Ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Das ist Dienen ohne Krampf. Weil der Herr will, dass wir ihm dienen, legt er die Gaben in uns hinein, die Befähigungen, die nötig sind. Die Bibel nennt diese Befähigung die Gnadengaben. Um ihm zu dienen, brauchen wir Kraft. Gnade und Kraft. Und das möchte ich in meinem Leben und in meinem Dienst nicht missen. Gnade und Kraft. Ich kann mich dieser Gnade und dieser Kraft überlassen. Das ermutigt uns, unsere Missionsarbeit in Frankreich weiter zu tun. Die Gnade und seine Kraft können die Hindernisse überwinden. Sie bringt es fertig, dass wir nicht unsere Hoffnung sinken lassen. Unbegrenzte Gnade kann uns gebrauchen, trotz unseren Grenzen. Da sagen junge Leute, ich bin zu jung. Wo steht das? Kein Problem für die Gnade. Da sind so alte wie ich, 71 Jahre alt. Zu alt! Gehöre zum alten Eisen. Für die Gnade kein Problem. Ich denke an Madame Chevaux. Sie wollte dem Herrn dienen als Missionarin und wurde aufs Krankenlager gelegt für 55 Jahre mit deformierender Polyarthritis. Kein Problem. Diese Frau wurde zur Frau des Gebets. Die war informiert von dem, was in der ganzen Welt geschah. Paulus war im Gefängnis. Herr, siehst du nicht? Ich werde benötigt. Zum Glück war er im Gefängnis. Er hat die Briefe geschrieben. Er war auch behindert in seiner Gesundheit. Herr, wenn du das wegnimmst, dann kann ich dir wirklich dienen. Der Herr sagt ihm, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich habe hier geschrieben, menschliche Schwachheit ist nicht ein Hindernis für den Herrn, sondern Voraussetzung. Ich wiederhole, menschliche Schwachheit ist nicht ein Hindernis für den Herrn, sondern Voraussetzung für sein Wirken. Welch ein Gott der Gnade. Also was krampfst du dich nach oben? Nein, nein. Geh nach unten. Der Platz unten ist immer frei. Also, was prägt dein Leben? Krampf oder Gnade? Stelle dich vor den Herrn. Gib ihm die Antwort. Wirf dich in den Strom der Gnade. Habt ihr gelesen im Kapitel 47? Zuerst bis an die Knöchel, dann bis an die Knie, dann bis an die Lenden. Schlussendlich muss er sich in die Fluten werfen, der Gnade übergeben. Hast du nur deine Zehen im Wasser? Ich hoffe, dass der Herr uns in diesen paar Stunden, wo wir zusammensitzen, begegnen wird. Amen.